Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Seit dem Wochenende ist im Nahen und Mittleren Osten wieder Krieg. Israel und die USA greifen das Mullah-Regime im Iran an und haben schon Dutzende Führungsleute des Regimes getötet, darunter den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Teheran reagierte mit Vergeltungsangriffen in Richtung Israel und verschiedener Golfstaaten, die mit den USA kooperieren. Was passiert im Iran und im Nahen Osten gerade? Wie ist das Ganze aus militärischer Sicht zu bewerten? Dazu begrüße ich jetzt Gerold Otten. Er war 22 Jahre lang Berufsoffizier bei der deutschen Luftwaffe und Tornado-Pilot. Heute ist er Oberst der Reserve und Abgeordneter der AfD im Deutschen Bundestag. Herr Otten, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Die USA und Israel haben nach eigenen Angaben etwa 2000 Einsätze über dem Iran geflogen und 17 iranische Schiffe versenkt. US-Kriegsminister Hegseth hat es als komplexeste Luftwaffenoperation aller Zeiten bezeichnet. Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Das ist eine verbundene Luftkriegsoperation. Hier spielen ja die israelische Luftwaffe, die US-Luftwaffe und auch die US-Navy eine Rolle, die da zusammenarbeiten müssen, die Zielkoordination machen müssen. Das geht sicherlich in der Vorbereitung schon Jahre voraus. Die Satellitenaufklärung klärt dabei ortsfeste Ziele auf, Luftabwehrzentren, Raketenabschusspositionen, die fest sind, Gefechtsstände. Andere Ziele wie Führer, die dort auch schon ins Visier geraten sind, die klärt man anders auf. Das sind Funkaufklärung, da werden Telefone abgehört, da werden Bewegungsprofile erstellt. Aber auch die berühmte Human Intelligence, also die menschliche Aufklärung, spielt da sicher eine Rolle. Da werden Personen ins Umfeld platziert, die dann letztendlich auch kurz bevor es dann zum Einsatz kommt, auch die letzten Zielinformationen geben über den Aufenthaltsort. Und das sind, wie gesagt, sehr, sehr komplexe Beratungen, Planungen. Hier müssen die Amerikaner mit den Israelis zusammen etwas gemacht haben. Das muss alles sehr lange vorbereitet werden und koordiniert werden, ja.
Was sind die wichtigsten Etappenziele dieser Operation und wie weit sind die USA und Israel damit?
Ja, also im klassischen modernen Luftkrieg geht man eigentlich von der Zielpriorisierung aus. Man hat die ersten Ziele, sind in der Regel immer Kommunikationszentren und Luftabwehreinheiten, die dort getroffen werden, einfach um die eigene Operationsfähigkeit zu erhöhen. Also damit kann ich freier operieren im Luftraum. Man führt solche Einsätze in der Regel auch zunächst erstmal mit unbemannten Systemen. Also wir haben ja gesehen auch das eine Video, was dort aus der Kurdenbereich kam, wo sehr viele Tomahawk unbemannte Systeme geflogen sind. Also das ist die Waffe der ersten Stunde. Dann kommen Tarnkappenflugzeuge, der F-35 zum Beispiel, werden dann eingesetzt, weil sie eben sehr schlecht aufzufassen sind für gegnerische Radarstellung, bekämpfen solche Ziele. Und dann geht es in diese ganze Kommandoinfrastruktur. Aber eben auch, wie wir gesehen haben, bei den ersten Angriffen auch gegen die Personen, die Führungsfunktionen haben, bis hin zum Revolutionsführer Khamenei. Aber auch Revolutionsgardenführer sind dort angegriffen worden, Militärführer des Iran. Und das sind Dinge, die man in dem ersten Bereich macht. Und dann fährt man so einen Zielkatalog dann weiter runter. In der nächsten Welle geht man dann hin, dass man Infrastruktur, weitere Militärbasen und Munitionsdepots, alles das, was militärische Ziele sind, die dann in der nächsten Zielkategorie dann angegriffen werden. Flugplätze, wir haben Fotos gesehen oder auch Videoaufnahmen von Flugzeugen, die in offenen standen, die dort zerstört worden sind. F4, noch F14, die dort geflogen werden. Das wird sicherlich so weitergehen in dieser Abstufung.
Nun hatten die USA ja im Vorfeld Flugzeugträger, Kampfflugzeuge, Soldaten in die Golfregion verlegt. Es war also in gewisser Weise zu erwarten, dass es da einen Angriff geben könnte. Der Ayatollah Ali Khamenei war trotzdem in seinem Haus und nicht in irgendeinem Bunker in den Bergen. Hat dieser Angriff der Amerikaner und Israelis am Samstagmorgen direkt als erstes damit begonnen, Khamenei auszuschalten? Hat man das Regime damit überrascht?
Also ich denke schon, es ist ja generell etwas unklar momentan, was die eigentlichen Kriegsziele sind. Das sieht mir schon danach aus, dass man auf der einen Seite einen Enthauptungsschlag machen wollte, um hier eben auch die politischen Führer, die religiösen Führer, militärische Führer auszuschalten. Von daher denke ich schon, dass auch ein gewisses Überraschungsmoment dabei war. Natürlich war es bekannt, dass der Aufmarsch stattfindet. Es haben aber am Donnerstag noch Verhandlungen stattgefunden zwischen der iranischen Delegation und den USA. Und eventuell geht man davon aus, es wurde auch ein neuer Termin vereinbart, dass es noch erst vor dem nächsten Gespräch nicht zu einem Angriff kommen wird, dass man sich da entsprechend sicher gefühlt hat.
Sie haben vorhin erwähnt, diese Operation war vermutlich seit Jahren vorbereitet worden. Nun beschießt der Iran Israel, Jordanien, die Golfstaaten mit Raketen und Drohnen. Diese wehren sich mit Abfangraketen. Der Spiegel schreibt, nach diesen iranischen Angriffen gäbe es aber in den Golfstaaten einen Engpass bei Luftabwehrraketen. Katar hat wohl nur noch für 4 Tage Patriot-Raketen. In den anderen Golfstaaten soll es auch nicht besser aussehen. Können Sie sich vorstellen, dass die USA diesen Krieg begonnen haben, ohne mit den Golfstaaten vorher darüber zu reden?
Es scheint so, dass auch die Golfstaaten erst in letzter Minute informiert worden sind, wie viele andere Nationen auch. Es scheint auch so, dass sie nicht in irgendwelche Planung und militärischen Vorbereitungen mit einbezogen worden sind. Das ist der Eindruck, der hier entstanden ist, dass also die Länder dort auch vorher gewarnt haben davor, dass es genauso kommen könnte, weil sie ja wussten, und der Iran hat es ja auch angedroht, dass in ihren Ländern sich Militärbasen der Amerikaner befinden, also aus iranischer Sicht, dass reguläre Ziele sind, auch für einen Angriff, für einen Vergeltungsschlag. Und deshalb versuchen natürlich die Amerikaner auch gerade diese Vergeltungswaffen, die iranischen Raketen, die teilweise eben auch auf mobilen Abschussanlagen sind, zu vernichten, um zu verhindern, dass es weiter zu solchen Angriffen kommt. Das ist jetzt wirklich eine Frage, haben die Iraner noch genügend Raketen, um diese Ziele anzugreifen? Anscheinend haben sie noch Mittel. Sie haben ja auch am Mittwoch hier die Türkei angegriffen. Da sehen wir schon, dass der Iran noch nicht alle Mittel verloren hat. Das ist eben die ganz große Schwierigkeit, mobile Abschussanlagen zu finden. Die sind gut getan. Die kann man eben schwer auch mit Satelliten aufklären. Da muss man mit anderen Aufklärungsmitteln diese finden. Da denke ich, werden die Amerikaner sicherlich auch die Golfstaaten mit unterstützen in der Abwehr von solchen Raketen.
Aus Abu Dhabi gibt es Fotos von heruntergefallenen iranischen Raketenteilen und darauf sieht man deutlich einen Teil des Schriftzugs von Thales, also des französischen Rüstungskonzerns, der auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz Produktionsstätten hat. Wie kommen Thales-Raketen in die Hand des iranischen Regimes?
Frankreich hat immer etwas wenig Skrupel gehabt, Waffen in bestimmte Gebiete zu liefern oder an bestimmte Regime. Gerade zum iranischen Regime hat Frankreich ja immer eine sehr gute Beziehung gehabt. Wenn wir zurückdenken, dass der Ayatollah Khomeini ja jahrelang im französischen Exil war. Das haben die Franzosen damals nicht ganz ohne Grund gemacht, weil man natürlich eben genau gehofft hat, dass man gute Beziehungen zum späteren Regime hat. Iran hat Öl. Dadurch, dass das Regime gestürzt wird, was eng mit USA und Großbritannien zusammengearbeitet hat, dass Frankreich da bessere Geschäfte machen kann. Ich komme ja selber aus der Branche. Ich habe ja selber lange auch im Rüstungsgeschäft gearbeitet und kenne die Franzosen natürlich auch als Wettbewerber. Und von daher weiß ich, dass sie da relativ skrupellos sind, wenn es darum geht, Waffen auch in Spannungsgebiete zu liefern, auch an Akteure zu liefern, die teilweise unter sogar westlicher Sanktionsregime stehen.
Nun war Bundeskanzler Friedrich Merz gerade im Weißen Haus bei Donald Trump und hat eine Zusage gemacht für eine Beteiligung Deutschlands an defensiven Maßnahmen, wie es heißt. Wie könnte das aussehen?
Ich denke mir, dass es hier wieder um Waffenlieferungen gehen wird. Es werden natürlich sehr viele Waffen heute eingesetzt, gerade Patriot-Abwehrsysteme, wobei wir selber gar nicht mehr so viele haben von denen. Da sind viele in die Ukraine gegangen. Aber es geht sicherlich da um solche Dinge, dass man hier Munition liefert, dass man entsprechende Luft-Luft-Raketen, die die Amerikaner brauchen, Luft-Boden-Mittel, die da sicherlich aus deutschen Beständen kommen können, die ja NATO-kompatibel sind und damit auch an jedes amerikanische Flugzeug angehängt werden können und zum Einsatz gebracht werden können.
Nach den letzten Angriffen im vergangenen Sommer hatte Donald Trump behauptet, dass die iranischen Atomanlagen zerstört seien. Jetzt werden die aktuellen Angriffe damit begründet, dass verhindert werden muss, dass der Iran eine Atombombe baut. Da gibt es doch einen Widerspruch.
Den sehe ich auch. Das ist aus meiner Sicht schon etwas widersprüchlich, diese Aussage. Ich war in der vergangenen Woche selber in Wien bei und hatte auch ein Gespräch mit dem Präsidenten der Internationalen Atomenergiebehörde, die ja auch dafür zuständig sind, die auch die iranischen Atomprogramme überwacht haben. Und dort wurde schon ganz deutlich gesagt, dass die Iraner seit Jahren ein Nuklearwaffenprogramm verfolgen. Sie wurde auch von einer relativ hohen Zahl von hochangereicherten Uran gesprochen. Die Zahl kann ich hier nicht nennen. Das war schon beeindruckend. Also, und das haben die Iraner anscheinend auch vor diesen Angriffen zum Teil auch schon im Land verteilt. Das gab ja auch damals schon erste Hinweise, dass nicht alles dort in dieser Anlage noch vorhanden war, sondern es ist eben entsprechend in Sicherheit gebracht wurde vor diesen Angriffen. Und dass die Iraner dadurch immer noch im Besitz von hoch angereicherten Material waren und auch keinerlei Bereitschaft erkennen haben lassen, auch in den ganzen Jahren. Die haben immer auf Zeit gespielt in diesen Verhandlungen, haben immer verzögert, gelogen, betrogen. Auch die Sanktionen waren völlig wirkungslos. Das Programm wurde grundsätzlich fortgesetzt, weil der Iran in den Besitz dieser Waffen kommen wollte. Und sogar auch in den Verhandlungen, wo jetzt dieser Aufmarsch schon so deutlich war, dass hier klar eine militärische Aktion vor der Tür steht, war Iran in den Verhandlungen nicht bereit, einen formalen Verzicht aufs Atomwaffenprogramm zu unterzeichnen. Es wurden viele Brücken gebaut, auch in diese Verhandlungen. Man hat ihnen auch zugesagt, dass sie mit gering anreicherten, dass sie auch für ein ziviles Atomprogramm spaltfähiges Material bekommen würden. Aber das haben die Iraner abgelehnt und versucht, weiter hier auf Zeit zu spielen. Und das ist jetzt leider die Konsequenz daraus.
Jetzt wollen die USA möglicherweise die Kurden im Irak und im Iran bewaffnen, damit sie am Boden gegen das Mullah-Regime kämpfen können. Nach den Erfahrungen, die die Kurden in der Vergangenheit mit den USA gemacht haben, werden sie sich darauf einlassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gehen ja auch schon Bilder herum von Kämpfern, die ausgebildet werden. Ich gehe fest davon aus, weil ich, wie ich eingangs schon sagte, davon ausgehe, dass dieser Einsatz schon vor längerer Zeit vorbereitet wurde. Und da es in Amerika selber unpopulär ist, wäre ich selber mit eigenen Bodentruppen reinzugehen, sieht man ja auch, dass momentan überhaupt keine Bodentruppen, Marines irgendwie in der Nähe dort zusammengezogen werden. Dass man hier versucht, mit jetzt Drittstaaten, Gruppen, die man natürlich finanziert und ausgebildet hat, dort im Land bestimmte Ziele zu erreichen. Das Problem beim Luftkrieg ist eben, sie können einen Luftkrieg sehr lange führen, gerade wenn sie die Luftherrschaft haben, also völlige Bewegungsfreiheit im Luftraum haben. Aber sie können letztlich im Land wenig bewirken. Sie müssen irgendwann, wie man so schön sagt im Englischen, Boot on the ground haben, also Stiefel am Boden haben, also Soldaten mit Waffen am Boden haben, die ihnen eben bestimmte Gebäude einnehmen, die bestimmte Regierungsgebäude besetzen, die bestimmte Verkehrswege sichern. Das ist einfach erforderlich, dann, wenn man das weitergeht, wenn man den Regime-Schäden dort machen will. Den wird man ohne Bodentruppen nicht durchführen können. Und ich glaube, das scheint der Weg zu sein, den die Amerikaner hier wählen wollen, mit einer Drittstaatenarmee oder mit Söldnern dann diese Arbeit zu erledigen.
Herr Otten, Sie sind, während wir miteinander reden, gerade in Indien. Wie wird denn der aktuelle Krieg gegen den Iran dort betrachtet und kommentiert?
Ja, ist interessant. Wir hatten gerade Gespräche hier auch mit Thinktanks, die ja auch hier federführend sind in Indien in Sicherheitsfragen. Wir werden in den nächsten Tagen an dem Raisina-Dialog teilnehmen. Das hat die Münchner Sicherheitskonferenz in Asien dort zu dem Thema. Und das Thema war ein Thema. Und ich habe gestern eigentlich auch die Frage gestellt in dieser Runde, weil es vor allen Dingen um die Energieversorgung geht. Das ist hier ein ganz großes Thema. Ein ganz großer Teil der indischen Ölversorgung kommt aus dem Persischen Golf. Und dadurch, dass die Straße von Hormuz gesperrt ist, hat man das schon hier sehr sorgenvoll aufgenommen und hofft, dass dieser Krieg nicht allzu lange dauert. Sie sagen, sie haben Reserven. Dann haben wir auch seit einiger Zeit russisches Öl hier verarbeitet, was aber auch ja auf Druck der Amerikaner jetzt deutlich weniger geworden ist. Macht ihnen das schon Sorge hier. Zusätzlich kommt noch dazu die Entwicklung in Afghanistan und Pakistan, die ja auch in einem bewaffneten Konflikt derzeit sind. Das beunruhigt Indien natürlich, weil es in unmittelbarer Nachbarschaft ist, ebenfalls. Aber die Situation am Golf wird hier sehr aufmerksam beobachtet. Die Sorge um viele Inder arbeiten auch in der Region. Es sind nicht nur Touristen, Europäer sind ja mehr als Touristen dort. Aus Indien sind sehr viele Arbeitskräfte dort und das macht ihnen große Sorgen um die Sicherheit dort.
Die Angriffe Israels und der USA auf den Iran aus militärischer Sicht, das war die Einschätzung des AfD-Bundestagsabgeordneten und Oberst der Reserve Gerold Otten. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.